Bayern Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch. Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten halben Stunde durch unser Programm. Wir lassen heute die Puppen tanzen. In unserem Kultursalon streifen wir dazu durch die Geschichte des tschechischen Marionettentheaters. Zudem führen wir Sie in unserem Sprachkurs an die Prager Fließgewässer. Doch zunächst ab auf die Straße. Am vergangenen Montag erlebten die Prager und die Pragbesucher einen großen Korso auf dem städtischen Schienenstrang. 11 Straßenbahnen verschiedenster Bauart zuckelten durch die Innenstadt, um symbolisch ein großes Jubiläum zu dokumentieren. 120 Jahre seit der Inbetriebnahme der ersten sogenannten elektrischen. Und die Ingenieure, Fahrer und weiteren Beschäftigten der Prager Verkehrsbetriebe hatten wirklich allen Grund zu feiern, denn seit 1891 haben die Straßenbahnen in der tschechischen Hauptstadt weit über 36 Milliarden Menschen befördert. Das ist mehr als 5-mal so viel, wie die Erde heute Bewohner hat. Das alles ist Grund genug für uns, im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte einen Blick in die lange Historie der Prager Straßenbahn zu werfen. Sie hören einen Beitrag von Lothar Martin.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Sie machen nicht nur mit ihren unterschiedlichen Klingeltönen auf sich aufmerksam, sondern erzählen auch von einer langen Geschichte. Die Straßenbahnen der Prager Verkehrsbetriebe, von denen gegenwärtig knapp 1000 aus 5 verschiedenen Baureihen im Liniennetz der Molderstadt verkehren. Nicht mehr zu ihnen gehört freilich der älteste Schienenesel, den die Verkehrsbetriebe noch in ihrem Museum stehen haben. Der Wagen mit der Nummer 500 aus dem Jahre 1913. Er wurde nur zum Zweck von Ausflugsfahrten gebaut und kommt daher heute nur noch zu ähnlichen Anlässen wie dem Jubiläumskorso zum Einsatz. Mit seinem fast dachlosen Aufbau aber sieht er der ersten elektrischen Straßenbahn von Prag ziemlich ähnlich. Wie diese in etwa aussah, beschreibt Verkehrshistoriker Pavel Feutig.
Byly to jednoduché otevřené vozy bez stěn.
Es waren ganz einfache und an den Seiten offene Wagen ohne Wände. Sie hatten nur ein Fahrgestell, Stützen, ein Dach und einen kleinen Motor. An der Frontseite wurde die Bahn durch eine einfache mittelhohe Stirnwand begrenzt. Darüber war aber keine Verglasung. Der Fahrer war damit dem Wetter fast schutzlos ausgesetzt. Wenn es regnete, dann regnete es auch in die Straßenbahn. Das war auch der Grund dafür, weshalb die erste elektrische nie im Winter fuhr.
Die erste elektrische Straßenbahn in Prag nahm ihren Betrieb am 18. Juli 1891 auf. Sie war zugleich die erste elektrische Bahn in Tschechien überhaupt. Sie wurde als echte Neuheit für die große allgemeine Jubiläumsausstellung gebaut. Ihr Erfinder war der tschechische Elektroingenieur František Křížík.
Die erste elektrische Straßenbahn fuhr im heutigen Stadtteil Letná. Außer an den Endhaltestellen war die gesamte Strecke nur eingleisig. Gegenüber dem Gebäude des heutigen Technischen Museums stand ein großer, aus Holz gebauter Betriebshof, der gleichzeitig als Warteraum für die Fahrgäste diente. Im Jahr 1893 wurde die Bahnstrecke bis zum örtlichen Lustschloss verlängert. Die Streckenlänge war zunächst rund 800 Meter und nach einer Verlängerung dann 1,4 Kilometer.
Erzählt Historiker Feutig. Heutzutage ist aber fast schon in Vergessenheit geraten, dass Ingenieur Křížík seine erste elektrische Straßenbahn an einem ganz anderen Ort im damaligen Prag errichten wollte. Diese Geschichte kennt aber noch der Amateurhistoriker Filip Jančík.
Jeho myšlenka byla, že měla být od přívozu v Praze Bubnech směrem k pražskému výstavišti.
Křížík hatte nämlich die Idee, die Straßenbahn von der Moldau-Fähre in Prag-Bubny bis zum Ausstellungsgelände fahren zu lassen. Ein Prager Ratsherr und Freund von Křižík aber flüsterte dem Ingenieur ins Ohr, dass es doch ganz schön wäre, wenn diese Bahn im Ortsteil Letná verkehren würde, wo er ein Grundstück habe. Der Hintergedanke des Ratsherrn war logisch. Die Grundstücke der Letná sollten durch die Straßenbahnlinie aufgewertet werden. Daraufhin hat Křižík seine Pläne noch einmal überdacht und die Bahnstrecke tatsächlich im Ortsteil Letná gebaut.
Die so entstandene Elektrická dráha na Letně v Praze oder auch Letinská Elektrická dráha, also die Letná Straßenbahn, war im Sommer 1891 eine große Attraktion und ein Besuchermagnet zugleich. Dafür sorgte in großem Maße die bereits erwähnte Landesjubiläumsausstellung, doch nach ihr ebbte das Interesse merklich ab. Mit ihren typischen Sommerwagen fuhr die Bahn schließlich nur in der warmen Jahreszeit. Zudem war der Stadtteil Letná damals noch recht dünn besiedelt, was auch dazu beitrug, dass sich das Passagieraufkommen in bescheidenen Grenzen hielt. Die stets privat betriebene Straßenbahn verkehrte bis zum Schluss zwar mit stabilen Fahrgastzahlen, die Stadt hatte an einem Weiterbetrieb allerdings kein Interesse mehr. Auch war die Bahn bald schon technisch überholt. Deshalb wurde sie schon im Spätsommer 1900 endgültig eingestellt. Für František Křižík, den Vater der öffentlichen Beleuchtung Prags, war das allerdings kein Beinbruch, sagt Historiker Feutig.
Křižík splnil touto elektrickou dráhou jednak svůj velký sen, to znamená.
Mit dieser elektrischen Straßenbahn erfüllte sich Křižík seinen großen Traum, die Elektrizität für den Verkehr zu nutzen. Křižík war nämlich in erster Linie Elektrotechniker und kein Erfinder oder ein Mensch, der nur daran interessiert war, die öffentliche Beleuchtung Prags zu installieren. Auch am Verkehr war ihm viel gelegen. Mit der Errichtung der Letná Straßenbahn hatte er neue Maßstäbe für die Nutzung des elektrischen Stroms gesetzt. Und relativ kurz danach haben sich auch schon die Stadtväter des Prager Ortsteils Liben an ihn mit der Bitte gewandt, eine elektrische Straßenbahn von Liben in den benachbarten Vorort Vysočany zu errichten.
1896 begann dann der erste regelmäßige Verkehr einer elektrischen Bahn auf der Strecke Florenz-Liben-Vysočany auf einer 2,2 Kilometer langen Strecke mit 12 Triebwagen und 5 Beiwagen, die im 10-minütigen Intervall fuhren. Diese Bahn hatte in Karlin Anschluss an die Pferdebahn. Im Jahr 1897 ließ der Bürgermeister des Vororts Kožice, Matej Lavácek, zudem die elektrische Straßenbahnlinie von Prag-Smichov nach Kožice erbauen. Damit wurde allen klar, wohin die weitere Entwicklung des innerstädtischen Verkehrs in Prag gehen wird, bedeutet Pavel Feutig.
In Prag kam etwas in Bewegung, denn ab dem Jahr 1890, als Křižík begann, eine elektrische Bahn zu installieren, verfolgten die Stadtväter auch schon die Idee, ein Netz von elektrischen Straßenbahnlinien zu errichten. Das dauerte jedoch noch einige Jahre, sodass die Verantwortlichen im Stadtteil Vinohrady bereits ungeduldig wurden und hier eine eigene Straßenbahnstrecke erbauen ließen. Am 1. September des Jahres 1897 aber war es dann soweit, es wurde die neue städtische Transportgesellschaft Elektrische Betriebe der königlichen Hauptstadt Prag gegründet. Das Unternehmen begann sofort damit, das elektrische Straßenbahnnetz in Prag aufzubauen. Zudem kaufte die Firma nach und nach die Pferde der anderen Transportgesellschaften auf, sodass sie schon bald eine Monopolstellung im innerstädtischen Personentransport von Prag einnahm.
Ab da an gab es keinen Halt mehr und die Prager mussten sich auch ziemlich schnell an das neue Geräusch gewöhnen, wenn eine Straßenbahn in die Kurve bog. In den Jahren von 1905 bis 1908 fuhr sogar eine elektrische Straßenbahn über die Karlsbrücke. Aus städtebaulichen Gründen bestand dort aber keine Oberleitung, sondern sie erhielt den Strom über eine zusätzliche Stromschiene. Ab 1908 wurden die Wagen rot lackiert, vorher waren sie dunkelgrün. Außerdem erhielten die Linien Nummern anstatt der bisherigen Kennbuchstaben. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges fuhren 14 Linien auf einem 102 Kilometer langen Liniennetz. 1922 wurden 36 Umlandgemeinden eingemeindet, deshalb war ein weiterer Ausbau des Streckennetzes nötig. Bereits 1927 wurde der 100. Streckenkilometer fertiggestellt, was mit der Errichtung eines kleinen Denkmals dokumentiert wurde. Und heute? Heute zeichnet sich das Liniennetz der Prager Straßenbahn durch seine hohe Dichte aus. In einem großzügigen Umkreis um die Innenstadt gibt es praktisch keinen Stadtteil, der nicht durch die Bahn angefahren wird. Auf einigen Straßen im Stadtkern fahren 6 bis 7 Linien, sodass dort praktisch im 10-Sekunden-Takt ein Zug in jede Richtung fährt. Mit 141 Kilometern Streckenlänge und 991 Fahrzeugen, die auf 26 Tages- und 9 Nachtlinien unterwegs sind, ist das Prager Straßenbahnnetz das umfangreichste der Tschechischen Republik. Und in diesem Netz wurde bis heute auch schon sehr viel bewegt, betont Historiker Feutig nicht ohne Stolz.
Všechny elektrické tramvaje od toho 18. července 1891, to znamená všechny.
Alle elektrischen Straßenbahnen von Prag haben vom 18. Juli 1891 bis zum Ende des Jahres 2010 über 36 Milliarden Fahrgäste befördert. Die Straßenbahnen der städtischen Verkehrsbetriebe haben in dieser Zeit über 5,7 Milliarden Fahrkilometer zurückgelegt. Ich habe das mal nachgerechnet. Das ist eine Strecke, die 15.000 Mal der Entfernung von der Erde zum Mond entspricht.
Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das sagten sich auch die Beschäftigten der Prager Verkehrsbetriebe, weshalb man beim Bahnkurs am Montag auf den historischen Wagenzügen auch noch so manch einen Schaffner antreffen konnte, der bei den Melodien zum Klang des Akkordeons fröhlich mitsang.
Lothar Martin war auf den Spuren der ersten Straßenbahn in Prag unterwegs. Und wir sind nun immer noch in Prag, aber auf den Spuren der tschechischen Sprache, und zwar entlang der Wasserläufe. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Irena Viernochová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in unserer Serie bereits die Prager Türme, aber auch die Inseln und Brücken der tschechischen Hauptstadt behandelt. Und wo sich eine Insel bzw. eine Brücke befindet, dort muss es auch Wasser geben, sei es ein Fluss,
Rzeka,
oder ein Bach,
Potok.
Und eben den Prager Gewässern ist die heutige Ausgabe von Tschechisch gesagt gewidmet. Der wichtigste Fluss in Prag ist natürlich die Moldau.
Vltava.
Der Name geht höchstwahrscheinlich auf das germanische Veltahva, also wildes Wasser, zurück. Die Moldau hat in Prag etwa 100 Zuflüsse.
Přítoky.
Viele von ihnen sind aber sehr klein. Einer der längsten Bäche Prags ist der
Botič.
Die Prager sprechen ihn sowohl weich aus
Botič
als auch hart
Botič.
Der Name wurde bereits im 12. Jahrhundert genutzt und es gibt mehrere Theorien zu seiner Entstehung. Laut der gängigsten Theorie stammt der Name von den alttschechischen Verben
botit
oder
botnit,
also sich vergrößern, über die Ufer treten. Ein weiteres bekanntes Flüsschen
Říčka
in Prag ist die
Rokitka.
Es wird bereits in der Christian-Legende aus dem 10. Jahrhundert erwähnt. Das alttschechische Wort
Rokita,
das im Namen enthalten ist, bezeichnet das Weidengebüsch, das den Fluss bis heute säumt. Und zum Schluss noch das Flüsschen
Čertovka
auf der Kleinseite. Eigentlich handelt es sich um keinen selbstständigen Bach, sondern um einen bereits im Mittelalter künstlich angelegten Moldaukanal. Im 16. Jahrhundert trug er den Namen Rosenbergkanal nach Wilhelm von Rosenberg, dem Besitzer der umliegenden Grundstücke. Die heutige Bezeichnung
Čertovka,
in der Übersetzung so viel wie Teufelsfluss, geht nach einer Sage auf eine Teufelsfrau zurück, die einst in der Nähe des Flussarms gewohnt haben soll. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Name vom Haus zu den 7 Teufeln abgeleitet wurde. Die
Čertovka
ist mit dem Boot befahrbar Und die Gegend um den malerischen Wasserweg auf der Kleinseite mit seinen alten Häusern bezeichnet man auch als Prager Venedig.
Pražské Benátky.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Menschen verleihen ihnen seit jeher ihre Stimme, um sie Geschichten erzählen zu lassen, über das Gute und Böse, das Groteske oder das Ernsthafte im Leben. In einer Symbiose mit den Menschen jeden Alters reflektieren sie seit Jahrhunderten den Wandel der Zeit in ihren Darstellungen. Sie heißen Punch wie in England, Petruschka wie in Russland, Kasperl oder aber Hanswurst im deutschen Sprachraum. Es geht also um Puppen oder Marionetten. Diese Puppen waren auf jeden Fall Vorgänger des Kašpárek, der wiederum aus der Geschichte des tschechischen Puppentheaters nicht wegzudenken ist. Und dieses Theater hat einen langen Weg zurückgelegt von der einfachen Kirmeskomödie zum niveauvollen Kunstgenre, wie Jitka Mládková in unserem Kultursalon berichtet. Sie hören eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres.
Hory a doliny, přes pole a křoviny, jak hodinky pěkně jdou, nohy jedna za druhou, ty hodinky klinky linky a roničky cinky linky, ahoj, ahoj, nazdárek, zdraví vás váš Kašpárek.
Kašpárek und Gespenster, Kašpárek und Charaburda, Kašpárek und Indianer, wer weiß, wie all die Puppentheaterstücke heißen, in denen der tschechische Kasper auftaucht. Um etwas mehr Licht auf den Beginn seiner Bühnenauftritte, wie auch auf die Geschichte des Puppenspiels in Böhmen zu werfen, müsste man weit ins 18. Jahrhundert zurückblicken. Der legendäre Václav Matěj Kopecký und seine Nachkommen legten damals die Fundamente für die tschechischsprachige Puppenspieltradition. Sie zogen mit ihrem Wandertheater durch die böhmischen Lande. Seitdem hat das Puppentheater eine große Entwicklung erlebt. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts an schossen Vereine wie Pilze aus dem Boden, die sich im Rahmen ihrer Haupt- oder Nebentätigkeit mit viel Enthusiasmus dem Puppentheater für Kinder widmeten. Selbst der Turnverein Sokol war daran beteiligt. Das massive Interesse am Puppenspiel wurde auch von der weltweit ersten Fachzeitschrift mit dem Titel Český loutkář, tschechische Puppenspieler, befeuert. Ab der Gründung der ersten tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 erlebte das Puppentheater seine goldene Zeit. Etwa 2000 Amateur-Ensembles spielten damals regelmäßig für Kinder. Das wirkte sich auch bald auf den häuslichen Bereich aus, wie eine Ausstellung veranschaulicht, die bis Ende April im Dietrichstein-Palais im südmährischen Brünn zu sehen ist. Unter dem Titel Marionettenhaustheater – Bescheidene Bühne der Musen dokumentiert die Ausstellung die einzigartige Entwicklung des tschechischen Puppentheaters. Dazu wurde eine repräsentative Auswahl von rund 100 Jahre alten Marionettenkulissen und anderen Dekorationen zusammengestellt. Jaroslav Blecher, Kurator der Ausstellung und Leiter der Puppenspielabteilung im Mährischen Landesmuseum Brünn.
Phänomen rodinného loutkového divadla, jak ho u nás nazýváme.
Das Marionettenhaustheater hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Boom erlebt. Als Vorbild diente die alte Tradition böhmischer Marionettenhaustheater, die bis zur Jahrhundertwende mit ihren kleinen Wanderbühnen von Wirtshaus zu Wirtshaus zogen. Nun wurden aber die Guckkastenbühnen sowie die Vollfadenmarionetten in Serienproduktion gefertigt. Immer öfter wurden sie auch von Berufskünstlern entworfen oder angefertigt. In das Metier wurden auch renommierte Intellektuelle als Autoren eingebunden, was dem Guckkastentheater viel Prestige einbrachte. Viele Eltern spielten zu Hause für ihre Kinder und deren Freunde oder auch für ihre erwachsenen Freunde, oft auch mit viel Kreativität.
Které
v podstatě jakoby vytlačili tyhle ty aktivity.
Die Exponate gehören zum Fundus des Brünner Puppentheaters Radost. Mit in Anführungsstrichen nur 2000 Marionetten gehört der Fundus zwar nicht zu den größten in Tschechien. Kaum aber lässt sich ein anderes Puppentheater hierzulande finden, das so gründlich seine Produktionen der vergangenen 60 Jahre dokumentiert hat. Nach jeder Derniere, der letzten Darbietung einer jeden Inszenierung also, wurden jeweils die drei schönsten Marionetten archiviert. Der mittlerweile historische Marionettenfundus soll im Juni im neuen, architektonisch einzigartigen Museum des Puppentheaters Radost untergebracht werden. Das im Bau befindliche Museumsgebäude wird die Gestalt eines hölzernen Schiffes haben, das die Marionetten symbolisch ins reale Leben fahren soll. In wechselnden Ausstellungen werden hier Sammlungen von je 200 Marionetten der Öffentlichkeit vorgestellt.
Krajeme Finisterre, new performance. Patek, nechrajeme. Nashledano.
Rauf und runter, so etwa verliebt der Weg des tschechischen Puppentheaters seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Oft spiegelte sich dabei das gesellschaftspolitische Geschehen wider. Nach 1949 entstand in der Tschechoslowakei allmählich ein Netz von Puppentheatern, die vom Staat im Rahmen seiner Kulturpolitik finanziert wurden. Das Regime wollte die, wie es hieß, sozialistische Kindererziehung auch über dieses Gebiet der Kunst kontrollieren. Traditionelle Vereine jeder Art wurden zwangsweise aufgelöst. Auch ein Teil der Puppenspielensembles musste seine Tätigkeit beenden. Andere erhielten neue Betreiber und spielten unter dem Patronat verschiedener Kulturclubs, die damals landesweit von Betriebsgewerkschaften oder Kultureinrichtungen gegründet wurden. Von einer breit angelegten Amateurbewegung konnte keine Rede mehr sein. Doch noch vor der politischen Wende von 1989 erlebte das Puppentheater einen Wandel zum Besseren. Das behauptet Lenka Lasniewska, Expertin für Laientheater und Leiterin des Nationalen Informations- und Beratungszentrums für Kultur.
Im Zeitraum von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre erreichte die Amateurszene des tschechischen Puppenspiels einen neuen Höhepunkt. Es entstand eine ganze Reihe von Ensembles, die als Bahnbrecher viele neue Impulse in das Amateurtheater brachten. Neben dem Klassischen setzte sich auch das moderne Puppentheater als Kunstgattung durch, das viel Wert auf ästhetische Normen legt und das Poetische unter anderem auch mit einer breiten Palette an nonverbalen Mitteln auszudrücken weiß.
Während der 1990er Jahre sei es jedoch wieder bergab gegangen. Davon erhole sich das Puppentheater erst seit kurzem wieder, behauptet Lasniewska. Mit dem Einzug des Kapitalismus musste auch die Finanzierung anders geregelt werden. Viele Amateurbühnen verloren daher nach 1989 ihr Dach über dem Kopf. Gleichzeitig aber sind wiederum neue Puppentheater entstanden, deren Ensembles auf professioneller oder halbprofessioneller Basis funktionieren. Derzeit gibt es in Tschechien 9 professionelle Puppentheater und über 80 Amateurbühnen. Lenka Lasniewska erläutert, warum sie der Zukunft des Puppentheaters in Tschechien mit Optimismus entgegensieht.
Meiner Meinung nach haben in letzter Zeit immer mehr junge Menschen zum Puppenspiel als einem Mittel der Selbstreflexion zurückgefunden. Es sind Menschen im Alter bis zu 30 Jahren, die sich dem Puppenspiel zugewandt haben, um ihre Erfahrung der heutigen Welt auszudrücken.
Viele von ihnen studieren an der Hochschule für Puppenspielkunst, die seit über 50 Jahren als eine der Fakultäten der Prager Akademie der Musischen Künste besteht. Das Puppentheater will auch eine Alternative zum heute dominanten Zeitvertreib am Computer bieten.
Sie hörten einen Beitrag von Jitka Mladková. Vom Puppenspiel als Mittel der Selbstreflexion kommen wir zur harten Wirklichkeit. Die Zeit für unsere heutige Sendung ist nämlich so langsam abgelaufen. Mir bleibt nur noch der Hinweis, dass sich auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
Posloucháte vysílání.